So, hallo. Wir haben hier Probleme mit dem Internet. Wir können jetzt weder streamen, noch sind wir im Irk. Diejenigen, die vielleicht im Irk hängen und im Radius sind, vielleicht den Leuten, die streamen wollen, das darauf warten, denen es vielleicht sagen, irgendwie ist das Netz tot. Leider, leider. Ja, ansonsten, also normalerweise sind wir im Irk beim Bürgernetz, irc.bn-ulm.de im Channel Def Radio. Okay, machen wir noch ein bisschen Musik hier.
Ja, und nun wieder zum Newsblock. So fangen wir an mit etwas Spaßigem von unseren transatlantischen Freunden. In Utah gibt es ein Gesetz, das den Spyware Control Act, der es verbieten soll, Spyware auf den Rechnern von Leuten zu installieren. Und das soll nächsten Monat in Kraft treten. Und es hat eben so ein Hersteller, nämlich Wenu, gegen dieses Gesetz geklagt, weil er meint, ja, ich will schon meine Spyware herstellen und verkaufen. Und außerdem, das verstößt ja gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn ich keine Spyware mehr vertreiben kann. Ja, das ist auch eine interessante Interpretation des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Aber jetzt noch etwas zum Thema Peer-to-Peer. Leute, die Emule verwenden, sollten aufpassen, dass sie die neueste Version haben. Denn in der Software bis Emule 0.42d ist ein Exploit vorhanden, also eine Schwachstelle im IRC und Webserver, also IRC Client und Webserver, warum man auch immer das in ein Peer-to-Peer-Tool einbauen muss. Naja. Also auf jeden Fall ermöglicht es den fremden Angreifern, eine Shell zu öffnen, beziehungsweise allgemeinen Code im Kontext vom Anwender auszuführen, wenn man Pech hat und Admin ist auf Windows-Rechnern, kann das nett werden. Also es gibt auch die Version .e, hat dieses Problem inzwischen behoben. Was auch noch gibt, in der aktuellen CT, die am Montag rauskommt, soll ein größerer Bericht über Peer-to-Peer und die Probleme, die sich in rechtlicher Sicht damit ergeben, von einem Anwalt sein. Vielleicht, wenn man die CT ganz nett findet, kann man es mal anschauen. Ich denke, wir können wieder ein bisschen Musik machen.
Machst du schon?
Ja.
Zu wenig.
Ja, mei.
Ja, okay. Machen wir halt ein bisschen Mucke, oder?
Ja.
Okay,
Bin für Musik.
Dann legen wir mal los.
Musik, Musik, Musik haben will.
So, hallo, da sind wir wieder. So, jetzt geht's los mit unserem Thema hier, Peer-to-Peer-Netze. Stefan, möchte ich vielleicht mal. So, jetzt bist du drauf. Sag mal was.
Hi, hallo.
Möchte ich vielleicht mal vorstellen?
Ganz kurz, Name schon bekannt, Stefan. Ich bin an der Universität Ulm als Mitarbeiter und eins der Interessens- und Forschungsgebiete bei uns in der Abteilung sind eben Peer-to-Peer-Netze und daraus ist dann dieses Seminar im Chaos-Seminar dieser Vortrag entstanden über Peer-to-Peer allgemein, Peer-to-Peer-Techniken.
Ja, genau, da hast du uns was über Peer-to-Peer-Netze erzählt. Vielleicht erstmal, was man damit so macht, was ist denn das so?
Ja, Peer-to-Peer-Netze von der Anwendung her sind wohl bekannt geworden. Wir haben es gerade eben gehört, Emule durch File-Sharing und vor allen Dingen Austausch von Dateien, wo manche Parteien und Leute nicht gerne sehen, dass man die wild frei vertreibt, ohne dafür zu bezahlen. Was eine ganze Latte von Klagen der Musikindustrie und von der Filmindustrie nach sich gezogen hat. Der Streit geht gerade hin und her. Aber es gibt zum Glück für diese Peer-to-Peer-Technik auch noch andere Anwendungen. Also man kann zum Beispiel diese Idee von Nutzer zu Nutzer direkt ohne einen zentralen Server Dienste anzubieten, kann man auch für andere Sachen nutzen, zum Beispiel BitTorrent, das habt ihr vielleicht auf der Webseite gesehen. Seit geraumer Zeit gibt es die Sendungen, die Downloads über BitTorrent. BitTorrent ist ein Tool zur Lastverteilung. Eine andere Sache, eine andere recht bekannte Anwendung ist Jabber, ein Chat-Tool. Da organisieren sich die Server in einem dynamischen Verbund, aber es gibt auch richtig professionelle Anwendungen, zum Beispiel Groove. Als Beispiel mal zu nennen, das ist eine Groupware-Anwendung für Kalender, Notizen und so weiter. Und das ist schon schön, wenn ich mit anderen Leuten Termine ausmachen kann, wenn ich geschäftlich unterwegs bin. Mein Gegenüber hat auch einen Groove-Client drauf und die können direkt miteinander reden, ohne dass man jetzt dafür einen dedizierten Server für die Groupware aufsetzen muss. Was es gerade ganz aktuell gibt, sind Experimente, zum Beispiel, dass man Webradio über Peer-to-Peer macht oder Chat- oder Internettelefonie auch mit Peer-to-Peer-Netzen organisiert.
Vielleicht mal eine Definition, Definitionsversuch, was Peer-to-Peer eigentlich bedeutet, weil irgendwie auf der einen Seite gibt es so File-Sharing-Zeugs, das ist ja ganz böse, haben wir gehört, aber es gibt ja auch, wie du gesagt hast, andere Anwendungsgebiete. Also gibt es irgendwie eine Definition, die sagt, das ist ein Peer-to-Peer-Netz und das nicht oder so?
Ja, also ich denke mal allgemein mal, es ist eine Technik, sie ist nicht gut oder und auch nicht böse, es kommt immer darauf an, wofür man sie verwendet. Was die ganzen Peer-to-Peer-Anwendungen gemeinsam haben, das ist, dass sie sich selber organisieren. Es gibt keine echte zentrale Serverkomponente. Und also am Anfang, als die Anfänge waren, der Peer-to-Peer-Hype so aufkam, das ist wohl eng verbunden mit Napster, also einem Dienst zum Musikaustauschen. Das war aber, das kann man also bestenfalls als Semi-Peer-to-Peer-Netz bezeichnen. Das war ein zentraler Server, der die Indizes geführt hat, wer welche Musiktitel anbietet. Und der Datenaustausch, also der eigentliche Austausch von den MP3-Dateien, der erfolgte dann Peer-to-Peer, also von den einzelnen Nutzern zueinander. Da hören wir dann aber nachher noch ein bisschen Näheres über Napster. Ja, und das hat sich dann weiterentwickelt. Der nächste Schritt, also man nennt es dann so die echten Peer-to-Peer-Netze der ersten Generation, die waren dann vollkommen dezentral. Ein Beispiel ist Nutella dafür. Also vollkommen dezentral heißt, die haben keinen Server, also es gibt keinen zentralen Punkt, den man, das war dann damals eben die Idee, den irgendwelche Anwälte dicht machen können. Daraus ist es erwachsen, aber da hat man dann recht schnell festgestellt, dass es von der Performance her Schwierigkeiten gibt.
Und man hat vielleicht auch Probleme, überhaupt ins Netz reinzukommen, wenn es keine zentrale Anlaufstelle gibt.
Ja, ganz genau. Das war Schwierigkeit, da hat man sich diverse Krücken einfallen lassen. Das ging dann weiter, dass man wieder ein Stück weit zurückgegangen ist und hat dann diese Second-Generation-Peer-to-Peer-Netze gebastelt. Da haben dann einzelne Nodes, also einzelne Knoten, haben dann besondere Funktionen bekommen. Die haben zum Beispiel Indizes gehalten oder die waren über irgendwelche Webseiten publiziert als bestimmte Einstiegspunkte. Dann hat man das dadurch in den Griff bekommen.
Das Praktische vielleicht immer noch, dass dahinter keine einzelne Firma steht, die man belangen kann, sondern irgendwelche User halt, die jetzt ihren Rechner als Node zur Verfügung stellen.
Ganz genau. Die sagen, ich habe genügend Bandbreite, ich habe eine Flatrate oder es macht mir gerade nichts, wenn das draufläuft, wenn da viel Traffic aufläuft und können dadurch einfach ihren Client in so einen Supernode-Modus schalten. Das bieten manche an. Aber die Entwicklung hat an der Stelle auch nicht aufgehört. Inzwischen gibt es, also man bezeichnet das als Third Generation, sogenannte Overlay-Netzwerke. Das ist ganz witzig. Jigstar ist da ein Beispiel dafür von Sun. Das ist sozusagen ein Netz im Netz, also über die normale Internetkommunikation wird eine weitere Schicht eingezogen, die sich eben Peer-to-Peer organisiert. Und diese Frameworks, die sorgen eben nur für den Kommunikationsunterbau. Und darauf dann aufgesetzt gibt es APIs, da kann man dann spezielle Anwendungen, also je nach Interessen, so ein Anwendungsgebiet bauen. Der Vorteil an dem Ganzen ist dann natürlich, man hat eine gemeinsame Kommunikationsschicht für die ganzen verschiedenen Anwendungen und so ein Peer-to-Peer-Netz von der Funktionalität steht und fällt halt damit, wie viele Benutzer das ganze Ding hat.
Peer-to-Peer-Netze, seit wann gibt es die so? Du bist ein bisschen älter wie ich, vielleicht
weißt du da mehr.
Also, oh, danke. Ich kenne es halt erst ab Napster, war das so der Anfang, oder?
Also Napster war der Punkt, wo es so richtig bekannt geworden ist. Und nachdem das Ganze hochgehypt wurde und sich jetzt auch Forscher dafür interessieren, es werden Artikel und Bücher über das Ganze geschrieben, hat man sich die Geschichte des Internets angeguckt und hat festgestellt, ja eigentlich könnte man eigentlich eine ganze Menge alter Dienste ja auch als jetzt rückblickend als Peer-to-Peer bezeichnen. Zum Beispiel, manche Leute bezeichnen DNS als so eine Art Peer-to-Peer-Netz. Ich persönlich teile die Meinung nicht ganz, weil es doch strikt hierarchisch organisiert ist und es gibt die Root Nodes und so. IRC könnte man jetzt schon eher sagen, da gibt es ja auch den direkten Dateiaustausch und die Server organisieren sich zu einem Stück weit ja auch selbst. Usenet könnte man auch dazu zählen. Aber so das erste Mal, wo das Wort so gangbar wurde, Peer-to-Peer, das war etwa 96, als ICQ rauskam und Mirabilis da Werbung gemacht hat mit Peer-to-Peer-Chat. Wir vermitteln wir wissen, wer eure Buddies online ist, wer eure Freunde gerade verfügbar ist. Und wenn ihr dann chattet, dann geht es eben Peer-to-Peer zwischen den beiden Clients direkt, ohne Umweg über unseren Server. Und das von dir erwähnte Napster, das kam dann im Herbst 99. Und das ist sehr schnell sehr populär geworden und man konnte unheimlich viele verschiedene Musiksachen runterziehen. War von vielen eben deswegen beliebt, weil da auch wirklich seltene Musikstücke drauf waren, die man in Läden einfach gar nicht mehr bekommt. Aber fast genauso schnell ging dann die Klagewelle los. Und das war dann so die Geburtsstunde von Knutella. Da werden wir nachher auch noch ein bisschen Näheres drüber hören. Das war der erste Dienst, der richtig dezentral war. Danach kam dann etwa 2001 Kazaa und eDonkey und jetzt die aktuellen Entwicklungen sind Experimente mit diesem vorhin erwähnten Jigstar.
Okay, dann machen wir jetzt ein bisschen Musik und nachher erzählt uns der Stefan was über Napster, ein bisschen genauere Details. Okay, viel Spaß. Hallo, da sind wir wieder. Ja genau, Stefan erzählt uns jetzt was über Napster. Gieselbert, willst du mal ausquetschen?
Ja, wie sieht denn das mit der Geschichte von Napster aus? Also, man hat das entwickelt, und ja, wie, okay. Wenn überhaupt?
Nachdem wir es ja gerade von der Historie hatten, okay. Napster, das hat begonnen, das Ganze im Herbst 1999. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist sehr schnell sehr populär geworden. Das war eben der erste Dienst seiner Art. Und also viele Leute haben das dann sozusagen als das kollektive Musikarchiv des Netzes genannt, weil es eben sehr viele Sachen gab, dort zu holen gab, die man gar nicht mehr bekommen hat oder nur sehr schwer bekommen hat an Aufnahmen. Aber die Musikindustrie war von der ganzen Sache natürlich wenig begeistert, nachdem da die Leute Daten oder also ihre, in Anführungszeichen, ihre Musik aus dem Netz ziehen konnten, ohne dass sie da auch nur einen Cent da verdient haben. Und so hat es nicht wirklich lange gedauert, bis eben im Dezember 99 die erste Klage der Musikindustrie gegen Napster reinkam. Was aber Napster insofern genutzt hat, sind damit an die Presse gegangen, haben da eine Mords-Publicity dadurch gemacht, und den einzigen Effekt, den die Musikindustrie dadurch erstmal erreicht hatte, war, dass Napster noch mehr Benutzer bekommen hat. Die haben dann also im Laufe des Jahres 2000 die 10 Millionen Nutzermarke geknackt, und der Rekord war dann irgendwann Februar 2001, also kurz vorm Ende.
Ich würde sagen, ein typisches Dope.
Ja. Ja, da hatten sie dann über 13 Millionen Nutzer, also echt wahnsinnig. Das mit den Klagen hat sich ein Stück weit hingezogen, und im Sommer 2001 hat dann ein Richter Napster da die Firma dazu verurteilt, recht hohe Zahlungen an die Musikindustrie zu tätigen als Entschädigung dafür. Napster hatte sich immer darauf berufen, dass sie ja nur ein Suchdienst seien, also ähnlich wie damals AltaVista oder heute Google, und eigentlich nur vermitteln würden. Aber die Musikindustrie hat dagegen gehalten, dass der Dienst eben eigentlich nur dazu dient, um da eben die Urheberrechte zu brechen. Nach diesen Zahlungen, Napster hat er also gezahlt, hat sich da wohl ziemlich verschuldet und ziemlich übernommen, gab es dann den Versuch, Napster in ein Bezahlsystem zu wandeln, also in ein Abo-System, wo dann eben die Firma Napster regelmäßig Pauschalbeträge in die Musikindustrie abführt und die dafür eben irgendeinen so Abo-Dienst anbieten können. Aber das Ganze ist kläglich gescheitert, was dann wohl mehr oder minder das Ende von Napster war. Mit ein Grund war, dass in der Zwischenzeit findige Programmierer das Protokoll sich angeschaut haben, also das Netzwerkprotokoll analysiert haben und dann eigene Programme geschrieben haben, wie den Napigator zum Beispiel. Und nachdem er einmal jetzt wusste, wie man Clients programmiert, war der Schritt auch nicht mehr sonderlich weit, einen eigenen Napster-Server zu schreiben. Und in der Software, die Firma Napster vertrieben hat, war natürlich der Suchserver, also die Adresse davon, war fest eingetragen. Und in den Clients, die Leute dann selber geschrieben haben, dann hat man sich den Napster-Server aussuchen können.
Ja, du hast gerade gesagt, das Ende von Napster, aber es läuft doch zurzeit sowas Untotes namens Napster in der Gegend herum.
Ja, der bezeichnet sich selber als Napster 2.0. Das Ganze ist ein Bezahldienst und hat mit Peer-to-Peer nichts mehr zu tun. Ich habe momentan auch keinen Plan, wie erfolgreich das Ganze ist. Es gab übrigens früher nochmal einen anderen Versuch, das Ganze nochmal zu retten, zumindest den Markennamen zu sichern, weil Napster war ja doch sehr bekannt. Das hieß ja, war gängiges Sprichwort so ungefähr, wenn ich ja Musik mache, ja, ich Napster sie mir kurz aus dem Netz, so wie man heute nach irgendwas googelt, so ungefähr. Und deswegen hat Bertelsmann, also die deutsche Bertelsmann Stiftung, 2002 versucht, Napster aufzukaufen. Das ist aber dann von dem amerikanischen Gericht geblockt worden, und Napster wurde dann in Amerika vertickert.
Ja, kannst du schon heute was zu den Features bzw. zur Technik hinter Napster erzählen? Also wie genau das jetzt das Suchen zum Beispiel ging?
Ja, also technisch ist Napster eigentlich erstaunlich wenig aufregend, da wenn man bedenkt, was für ein Hype darum gemacht wurde und wie bekannt das ganze Ding war. Man konnte einfach nach Titeln suchen, hat also eine Substring-Suche. Man hat einen Abschnitt von dem Liedtitel, was man haben wollte, eingegeben. Der Server hat dann geschaut, wer hat das Lied, und hat eine Liste zurückgegeben. Das Einzige, was jetzt dann noch ein nettes Gimmick war, wenn man zum Beispiel zwei, drei Lieder gefunden hat, die einem gut gefallen haben, man hat immer angezeigt bekommen, auf welchem Rechner, also welcher Client, die zur Verfügung stellt, und hat auf die Weise dann schließen können, oh ja, der hat vielleicht noch mehr Lieder, die meinem Musikgeschmack entsprechen, hatte dann ein Feature Browse Files. Da konnte man sich also das freigegebene Verzeichnis von dem entsprechenden Client anschauen und einmal durchturnen, was der sonst noch alles drauf hat. Hat dann eben die Infos bekommen, die Titel, dann mit welcher Bitrate das Ganze ver-MP3'd wurde und wie lang das Lied war. Und obendrein haben sie noch als Goodie obendrauf noch so ein Chat-Feature angeboten. Von der Technik her, wie schon gesagt, ist eigentlich ein Semi-Peer-to-Peer-Netz. Man hat einen zentralen Server gehabt, den Napster-Server. Der hat, wenn ein Client sich dorthin verbunden hat, von dem die Liste der MP3-Dateien, die der Client anbietet, in einen großen Index aufgenommen. Und wenn jetzt andere Suchanfragen gestellt waren, hat dieser Server eben den kompletten Überblick gehabt, welcher Client bietet welches Lied an, hat eben diese Suchanfragen zentral beantworten können. Als das Ganze dann technisch ein bisschen eng wurde, haben sie dann erst eben auf der Serverfarm erweitert.
Ja, ich denke, wir machen wieder ein bisschen Musik.
Okay, dann wollen wir mal. Hoffentlich klappt das diesmal besser. Hey. So, da sind wir wieder. Okay, wollen wir was über Nutella erzählen. Also das Gute an der Jagd der Musikindustrie, kann man sagen, ist halt, dass die Technologie halt immer weiter fortschreitet, was Peer-to-Peer-Netze betrifft, weil man das eben muss. Wir haben vorher gehört, Napster war was Zentrales, jetzt kommt Nutella und macht das Ganze dezentral.
Ja, das ist ganz witzig. Normalerweise wird ja immer wird häufig zuerst geforscht und danach findet man da irgendwelche Bedürfnisse, wo man die Technik einsetzen kann oder umgekehrt. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass sich die Interessen der Benutzer und das, was an Forschungsarbeit noch dahinter steckt, sich tatsächlich Hand in Hand geht. Nutella ist dann eine Entwicklung gewesen, nachdem er gesehen hat, es gibt einen zentralen Napster-Server. Die Firma ist juristisch angreifbar, den kann man zumachen. Und ähnlich war es dann mit den kleinen, selber programmierten Napster-Servern von OpenNap. Da galt natürlich dasselbe, es war einfach ein zentraler Dienst und daraus war die Idee geboren, dass man ja eigentlich was machen könnte, was komplett dezentral ist. Also das Erste, was man jetzt auch tatsächlich komplett rein als die reine Peer-to-Peer-Lehre bezeichnen könnte.
Und wie ist jetzt Nutella entstanden?
Nutella ist ein Hobbyprojekt gewesen von ein paar Mitarbeitern von der Firma Nullsoft. Die haben sich wohl mal ein paar Tage Urlaub genommen und haben im Hauruck-Verfahren, also laut eigenen Aussagen innerhalb von 2 Wochen, den ersten Nutella-Client zusammengehackt und haben das dann auf der Nullsoft-Firmen-Homepage dort eingestellt, das Exe-File, also das Binary, als es fertig war. Das Ganze ist bekannt geworden durch eine Mitteilung bei Slashdot. Und der Slashdot-Effekt hat auch hier gnadenlos zugeschlagen. Tausende Downloads innerhalb eines Tages. Dadurch, dass so viele Leute mit einmal drüber geredet haben, ist es auch AOL bekannt geworden. AOL ist die Firma, die zum einen jede Menge Musikrechte vertritt, zum anderen auch die Firma, die Inhaber von Nullsoft ist. Und die waren da gar nicht begeistert drüber, die waren not amused und haben das Ding dann innerhalb von einem Tag wieder von der Webseite runtergenommen. Aber da war es einfach schon zu spät.
Haben sich aber nur die Binaries verteilt.
Die hatten nur die Binaries.
Keine Sourcen.
Ganz genau. Das war ein Binary-Only-Vertrieb, was die gemacht haben. Aber die Leute, die das gezogen haben, die waren von der Idee begeistert und haben angefangen, sich eben das Netzprotokoll anzuschauen, haben sich mit dem Sniffer angeschaut, was da an Paketen übers Netz geht und haben angefangen, das Protokoll reverse zu engineeren. Und die haben sich in einem IRC-Chat haben die sich darüber unterhalten und da kam irgendwann mal ein Chatter mit dazu, den die nicht kannten, und der ist mit einem Mal mit recht interessanten Informationen rausgerückt über das Protokoll, und so ist dann der erste freie Client entstanden.
Wer das wohl war,
es wird gemutmaßt, dass das einer von den Programmierern von Nullsoft war, der sich da eben der auf die Weise anonym die ein paar wichtige Infos noch gezielt gestreut hat, weil den wird vermutlich ganz schön angecast haben. Sein Lieblingskind hat eine gute Idee gehabt und dann bekommt es innerhalb weniger Tage einen Holzhammer von oben und muss wieder vom Netz.
Naja, anonym im Irk. Räusper.
Ja gut, kommt drauf an, von wo er sich eingewählt hat, oder wer weiß, wie er sich ans Irknetz angemeldet hat.
Okay, und jetzt die Leute, die haben das halt reverse-engineert und dann kamen quasi Open-Source-Nutella-Client raus, oder?
Ganz genau richtig. Es gab dann die ersten Versionen, die eben bei auf irgendwelchen frei zugänglichen Servern eingestellt waren, wie zum Beispiel SourceForge. Und wie gesagt, das Schöne an der ganzen Sache war jetzt, dass es keinen zentralen Server mehr gab, sondern jeder war gleichermaßen Server und Client, hat also den Dienst am Netz, an dem Peer-to-Peer-Netz teilzunehmen, nach außen angeboten und gleichzeitig selber genutzt. daraus geprägt wurde das Kunstwort Servant, also als Mischung aus Server und Client. Schwierig war dann natürlich, wie kommt man in so ein vollkommen verteiltes Netz, wie kommt man da erstmal rein, man muss ja erstmal wissen, einen Knoten muss man erkennen, um erstmal in die ganze Sache reinzukommen. Und anfänglich ging es auch über das IRC, also einen Channel Knutella, oder man hat ein paar Leute haben auf einer Webseite immer wieder IPs eingetragen, wo eben eine Knutella-Node dahinter stand.
Gab es vielleicht auch sowas wie DynDNS-Einträge oder sowas?
Also DynDNS-Einträge wären mir jetzt, das wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht.
Das wäre auch praktisch gewesen.
Könnte man natürlich auch nutzen. Aber was sie gemacht haben, die haben das Ganze automatisiert, weil klar, jeder Client hat ja eine Liste von benachbarten Knoten gehabt, also wer gerade mit ihm verbunden ist. Und die haben die Clients so aufgebaut, dass die auf einer dynamischen Webseite eben ihre Hostliste angezeigt haben. Und auf die Weise hat man sehr schnell einen Einstieg gefunden. Mhm. Eine andere Sache, die man auch machen konnte, die auch dann gemacht wurde von den Clients, die haben die Liste der Hosts, mit denen sie verbunden waren, also die IP-Adressen, haben sie auf Platte gespeichert, wenn der Client beendet wurde. Und wenn er wieder gestartet wurde, hat er erstmal versucht, die Nachbarn vom letzten Mal wieder zu kontaktieren, in der Hoffnung, dass sie noch online sind. Was ganz interessante Effekte hatte bei diversen Einwahlprovidern wie T-Online und Co. Man ist ins Netz gegangen und hat mit einmal Dutzende von Connects auf dem Knutella-Port bekommen, weil halt Stunden vorher da jemand war, der Knutella-Sharing betrieben
hat. Überall klingeln die Glocken, Alarm, Hackerangriff.
Ja, ganz genau, richtig. Wenn die Leute noch Personal Firewall drauf hatten und nicht wussten, was sie mit den Meldungen anfangen sollten, dann kamen immer die Hilferufe, böse Hacker greifen mich an.
Sie sind da draußen und sie sind hinter mir her.
Ja, ganz genau.
Jetzt hat Knutella aber technische Probleme gehabt, weil sonst hätte es ja keine Weiterentwicklung gegeben, sag ich mal, oder? Ja, was war noch das Problem von Knutella?
Ja, Knutella hat, man hat halt schon gemerkt, es war eine gute Idee, aber es war halt auch ein schneller Hack. Das Ganze hat mehrere Schwierigkeiten gehabt. Zum einen mal war die Suche, natürlich hat man die Suche nicht hundertprozentig gehabt. Bei einem zentralen Server, bei Napster, hat man den fragen können, der hat einen Überblick über den gesamten Datenbestand gehabt und hat dementsprechend eine genaue Suchanfrage beantworten können. Bei Knutella ging das jetzt nicht mehr so. Da muss man sich jetzt mal anschauen, wie das ganze Netz funktioniert hat. Das Knutella-Netz kannte zwei Nachrichten, Ping und Query, und die sind im Netz geflutet worden. Das heißt, jeder, der so ein Paket bekommen hat, hat es an alle seine Nachbarn weitergeleitet. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn das passiert, dass da ein ungeheurer Netztraffic entsteht auf die Weise, dass dann auch das zweite Problem war. Also Knutella hat einfach durch den normalen Betrieb einen Haufen Traffic erzeugt. Man hat das dann Ganze dann begrenzt, die Pakete haben so einen Hop-Count gehabt, also einen Time-to-Live-Wert, und dadurch hat man den Ausbreitungshorizont festlegen können, aber wenn man den runtergesetzt hat, hat man halt auch weniger Ergebnisse für seine Suchanfragen bekommen.
Knutella, ist das heute noch aktuell oder so? Läuft das noch? Oder kann man sagen, das ist nicht mehr so?
Also Knutella-Netze gibt es wohl nach wie vor noch, aber es ist nicht mehr so der Renner, ich sag mal, die Leute, die drauf aus sind, irgendwelche Filme oder sonst was zu ziehen, die haben sich auf andere Dienste verlagert, wie eDonkey oder Kazaa oder sowas.
Was kann man zu Kazaa sagen?
Ja, Kazaa ist wohl eins der heute bekanntesten Programme, und Kazaa benutzt das sogenannte Fast-Track-Protokoll. Das hat 2001 eine dänische Firma entworfen.
Ist proprietär also?
Ja, das ist proprietär, und das hat für die Leute, die irgendwelche anderen Clients für andere Betriebssysteme schreiben wollen, zum Beispiel für macOS oder für Linux, hat den Kopfzerbrechen bereitet, weil die sind dann halt immer hinterher und haben versucht, das Protokoll zu analysieren. Und genau an dieser Protokollgeschichte hat sich auch einer der größeren Streite rund um Kazaa und Co. Entzündet.
Was war da los?
Das war folgendermaßen, es gab mehrere Clients, die dieses Fast-Track-Protokoll implementiert haben. Einmal den Kazaa-Client, den man heute ja noch kennt. Und dann gab es zum Beispiel einen anderen, der sehr populär war, der nannte sich Morpheus. Das war einer der bekanntesten, und der hat insbesondere deswegen Zulauf bekommen. Es gab nochmal einen anderen Musikdienst eine Weile lang, der nannte sich Music City. Der ist auch totgeklagt worden, und die hatten also auch versucht, ein, wenn ich mich richtig entsinne, einen Abo-Dienst aufzuziehen. Jedenfalls, die hatten Stammkundschaft und die haben ihre gesamte Stammkundschaft an Morpheus weiterempfohlen. Man soll doch bitteschön das in Zukunft benutzen und dadurch hat Morpheus einen riesen Benutzerzulauf bekommen und damit eben dieses ganze Fast-Track-Netz. Und im Frühjahr 2002 hat sich Morpheus, die Firma, die dahinter stand, geweigert, die Lizenzgebühren an Fast-Track zu zahlen für das Protokoll. Möglicherweise hat Fast-Track da horrende Summen gefordert oder was auch immer da genau los war. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Auf alle Fälle hat Fast-Track dann damit reagiert, dass sie eben das Protokoll gewechselt haben. Sie haben also das Protokoll inkompatibel zum bisherigen Morpheus-Client gemacht und da Morpheus ja nicht mehr gezahlt hat, haben sie keinen Zugriff mehr drauf bekommen. Mhm. Und mit dem Reverse-Engineering war es dann auch schwieriger, weil Fast-Track hat eine Verschlüsselung eingebaut, damit man eben also einfach als Hemmschwelle das Protokoll nicht einfach anschauen kann und gucken kann, wie das funktioniert.
Was kann man technisch sagen zu Kazaa? Was ist da interessant besonders? Gibt's da was?
Ja, also es ist entfernt verwandt mit dem Gnutella-Protokoll, was man eben durch das Reverse-Engineering rausgefunden hat. Es ist ähnlich, hat aber einige Knoten, die besondere Rollen haben, die sogenannten Supernodes. Die Clients, also der Kazaa Media Desktop, den man jetzt aus dem Netz bekommt, der verbindet sich nur mit diesen Supernodes. Und die Supernodes haben dann eben, ist ähnlich wie bei Napster, einen Index der Dateien, was die Benutzer anbieten. Die Supernodes kommunizieren aber untereinander miteinander. Das ist, hat dann den Vorteil eben, dass man auch auf Suchindizes von anderen Supernodes zugreifen kann und zum anderen eben, wenn eine aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet werden muss, das Netz lebt noch weiter, weil die anderen Supernodes noch am Netz bleiben.
Kann man sagen, dass die Supernodes für sich ein dezentrales Peer-to-Peer-Netz gebildet haben und daran hängen dann die Clients dran jeweils?
Ja, vermutlich. Ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das Supernode-Protokoll, da sind nur ziemlich wenige Informationen darüber verfügbar, weil das hat Fast-Track wohl gehütet. Aber vermutlich so oder so ähnlich wird es ausgesehen haben. Es gab da also auch keine zentrale Stelle.
Das heißt, ein bisschen so eine Mischung aus dem klassischen, also komplett dezentralen und komplett zentralen. So ein bisschen
ganz genau, richtig.
Eben Vorteile aus beidem zusammen.
Ja, richtig. Was wir eben am Anfang gehört haben, so als Peer-to-Peer-Netz der zweiten Generation, das hat den Namen auch geprägt, dieses Vorgehen.
Okay.
Kazaa selber hat sich viele Freunde gemacht, weil es ein paar neue Features hatte, was Napster vorher nicht hatte. Eine der spaßigsten Sachen war der Download von mehreren Quellen. Also wenn mehrere Leute dieselbe Datei hatten, dann hat man von denen gleichzeitig verschiedene Blöcke von der Datei runterladen können. Dazu war es für den, der die Datei gezogen hat, natürlich schneller. Das war ein Grund, warum das dann nicht nur mehr für MP3s benutzt wurde, sondern auch für größere Dateien wie zum Beispiel Filme eben.
Interessant, vor allem wenn Leute wie jetzt Leute, die DSL haben, mehr Down wie Upload haben.
Ganz dann genau, macht das richtig. Sinn. Ja. Da wird das Ganze dann mit einmal sehr interessant. Das Ganze ist aber von Kazaa technisch nicht unbedingt toll gelöst worden. Die haben um zu erkennen, ob die Datei identisch ist, haben die einen Hashwert davon gebildet. Und das Hash-Verfahren, was sie genommen haben, das war eben keins der Bekannten, der Bewährten, sondern die haben ihr eigenes Verfahren entwickelt, das nannte sich UU-Hash. Und dummerweise war das nicht kollisionsresistent, bedeutet, man kann gezielt Dateien erzeugen, die auf einen bestimmten gewünschten Hashwert abgebildet werden.
Manche Leute lernen es nie. Hey.
Ja, ganz genau. Mit dem Erfolg, dass die Musikindustrie das Netz angefangen hat zu sabotieren, indem sie für populäre Downloads defekte Dateien ins Netz eingestellt hat, die eben genau auf diesen Hashwert abgebildet wurden. Und als augloser Benutzer hat man natürlich geguckt, dass man von möglichst vielen Quellen gleichzeitig runterzieht und hat damit halt Teile seiner Datei zerschossen, indem man da
Müll
von einer, genau richtig Müll gezogen hat. Noch ein anderer Punkt, womit sich Kazaa keine Freunde gemacht hat, ist, wie Kazaa Geld verdient. Das haben sie am Anfang, sind sie erst damit gar nicht rausgerückt. Das kam dann erst peu à peu raus, warum es da einen freien Desktop gibt und einen, den man bezahlen kann. Der kostenlose Kazaa-Download, der installiert jede Menge Spyware und Werbeeinblendungen auf seinem Rechner. Also irgendwelche Programme laufen dann im Hintergrund, die das Benutzerverhalten beobachten, welche Webseiten man anschaut und liefern diese Informationen an den Server zurück.
Und das kann man prima verkaufen.
Und das sind natürlich Daten, die sich prima verkaufen lassen.
Boah, war es so zu Kazaa, oder?
Im Großen und Ganzen.
Wenn man heutzutage umguckt, es gibt noch etwas, was die Leute so benutzen, eDonkey oder MLDonkey oder so.
Ja.
Was ist das?
eDonkey funktioniert vom Prinzip her ähnlich wie Kazaa, also auch dieses Prinzip mit den Supernodes. Da ist das Protokoll weiter bekannt, es ist offensichtlich auch resistenter gegen diese Hash-Angriffe. Technisch verhält sich es ähnlich wie die Kazaa-Geschichte. Das Einzige, was jetzt neu ist an eDonkey, also eDonkey 2000 und an eMule, die versuchen seit geraumer Zeit ein zweites Netz parallel dazu aufzuziehen. Die starten gerade den Anlauf, wieder was komplett Dezentrales zu machen. Der Benutzer merkt davon gar nichts, das läuft unter derselben Oberfläche. Dieses zweite parallele Netz, das nennt sich Overnet und arbeitet vollkommen dezentral mit was seit circa 2 oder 3 Jahren im Forschungsbereich auf großes Interesse gestoßen ist. Das nennt sich verteilte Hash-Tabellen, Distributed Hash Tables. Das Verfahren, was sie da einsetzen, ist Kademlia. Das jetzt zu erklären, das ist im Radio ungeschickt, da kann ich auf die Webseite vom CCC verweisen, ulmccc.de, von dem Vortrag, der da gelaufen ist. Das sind die Folien im Netz, da kann man sich das dann anschauen, wie das funktioniert. Nur so viel in Kürze, das umgeht die Nachteile von Gnutella mit dem Fluten, also dass man mit Suchen unheimlich viel Netztraffic erzeugt. Das kriegt man damit ein Stück weit in den Griff.
Indem man einfach effizienter sucht, oder?
Ganz genau, richtig.
Okay. Ja, jetzt haben wir wieder ewig geredet hier, machen wir wieder ein bisschen Musik hier. Bis später. Hallihallo, da sind wir wieder bei der Fredio. Ich habe vorher den ML-Donkey angesprochen, was es da geht. Da hatten manche die Idee, naja, das eine Netz hat die Vor- und Nachteile, das andere Netz hat die Vor- und Nachteile, das wäre jetzt ganz toll, wenn man irgendwie alle Netze irgendwie gleichzeitig nutzen könnte. Und deswegen haben sie eine grafische Oberfläche gemacht und dahinter quasi für alle Netze, die es so gibt, eigene Plugins, die dann drauf connecten können. Und es ist schon ganz praktisch, weil man sagt, man sucht das und das Lied zum Beispiel oder den Film oder so. Und dann sucht er eben in allen Netzen. Und wenn er es dann irgendwo findet, dann zieht er es halt von dort. Das ist ganz praktisch eigentlich. Jetzt kommen wir aber zu einer anderen Art von Peer-to-Peer-Netz, und zwar BitTorrent. Der Freddy Fairness erzwingt. Das bedeutet, jeder, der quasi ziehen will, muss auch uploaden. Stefan, willst du irgendwie?
Ja, richtig. Also BitTorrent ist gebastelt worden, um ein Load Balancing zu erreichen, um gerade eben den vorhin erwähnten Slashdot-Effekt ein bisschen abzuschwächen. Und ich finde BitTorrent insofern ein schönes Beispiel, weil es jetzt mal eben nicht das übliche, ich suche eine Datei, die möglicherweise nicht legal aus dem Netz gezogen wird und hole sie mir dann. Dass es eben mal ein anderes Beispiel ist, dass man auch andere Sachen mit Peer-to-Peer machen kann. Und im BitTorrent hat inzwischen im Netz doch auch recht weite Verbreitung gefunden. Die Idee hinter der ganzen Sache ist, BitTorrent verwendet einen sogenannten Tracker, also auch wieder einen Server, der in dem Fall die Zügel in der Hand hält über alle von allen Leuten, die eine Datei downloaden wollen. Und dieser Tracker zwingt die Leute dazu, fair zu sein. Das heißt, man muss gehen, wer was downloaden möchte, die Datei downloaden möchte, der muss bitteschön die Datei oder die Teile, die er davon schon hat, auch wieder uploaden. Also die Idee, wenn man das Paper, der Mensch dazu geschrieben hat, liest, nennt sich Pareto-effizientes Gleichgewicht. Das kommt aus der Wirtschaft und aus der Spieletheorie. Bedeutet, dass jeder Benutzer oder jeder Teilnehmer an so einem System ein Egoist ist, der möchte also den größtmöglichen Vorteil für sich rausholen, und ein System, das Pareto-effizient ist, hat den Vorteil, wenn jeder für sich den maximalen Vorteil rausholt, also egoistisch verhält, dann ist es auch für das Gesamtsystem am besten. Also in dem Moment, wo jemand lokal sein Maximum, also die maximale Ausbeute hat, hat auch das Gesetz, dieses Netz die maximale Nutzung, die maximale Auslastung. BitTorrent kümmert sich nicht um irgendwelche Suchgeschichten. Das heißt, es wird anderweitig gelöst. Man braucht, um eine Datei runterzuladen, braucht man ein sogenanntes Torrent-File. Und das Torrent-File bekommt man von irgendwoher, über eine Mailingliste zum Beispiel oder auch von Webseiten. Und in dem Torrent-File stehen dann die Informationen drin, welcher Tracker für diese Datei zuständig ist. des Weiteren steht in dem Torrent-File drin, wie lang die Datei ist. Und so eine Datei wird dann in Blöcke geteilt, typischerweise 250k groß. Und dieses Torrent-File enthält dann die Hashes, also sozusagen die Fingerabdrücke von diesen einzelnen Blöcken, dass jemand nachprüfen kann, ob der Block, jetzt, den er jetzt bekommen hat, korrekt ist oder nicht.
Man muss vielleicht sagen, der große Unterschied ist, dass ich hier nicht ein großes Peer-to-Peer-Netz für alle möglichen Dateien habe, sondern dass ich pro Datei ein Peer-to-Peer-Netz aufspanne.
Ja, ganz genau. Der Tracker behandelt genau eine Datei. Also es gibt immer einen, das heißt, es gibt zwischen gepatchte Tracker, die sich um mehrere kümmern, aber die Grundidee war, ein Tracker kümmert sich um eine Datei und managt es da, dass die Datei runtergeladen werden kann und dass das Ganze fair abgeht.
Ja, und die Fairness, die kann man halt so durchsetzen, indem der Tracker sagt, oder der Client sagt, ich möchte diese Datei. Und dann sagt der Tracker, die kann ich von dem kriegen. Und dann machen die das und dann fragt er nach, hast du bekommen? Und wenn der jetzt sagt, nö, der gibt mir nichts, dann dreht er diesem anderen Client, der jetzt nichts scheren will, den Hahn ab, indem er den anderen sagt, gibt ihm nichts mehr.
Ja, richtig. Oder er gibt demjenigen, der von den anderen schlechte Nachrichten bekommt, gibt dem nur langsam die Information, wo er die nächsten Blöcke runterladen kann. Weil ohne den Tracker geht gar nichts. Nur der Tracker hat die Information, welcher Client, welcher Teilnehmer an dem Netz hat schon welchen Block runtergeladen. Und, und obendrein, der Tracker bestimmt, welchen Block ein Client als nächstes bekommt. Das hat den Hintergrund, dass der Tracker auf die Weise versucht, die möglichst lange, zumindest eine verteilte Kopie von der Datei im Netz zu behalten. Das heißt, wenn mein Client anfragt beim Tracker, welchen Block darf ich als nächstes holen, dann gibt er mir den zurück, einen Block natürlich, den ich selber noch nicht habe, und zwar nennt er mir den, der momentan am seltensten ist, dass es von dem möglichst schnell eine weitere Kopie gibt, dass eben auf die Weise die Datei immer vollständig vorhanden ist in diesem Peer-to-Peer-Netz.
Was man halt sagen kann, dass wenn eben so ein Client läuft, tut er gleichzeitig uploaden, und wenn er jetzt fertig ist mit downloaden und man lässt ihn weiterlaufen, dann wird er zum sogenannten Seed. Das bedeutet, er hat die komplette Datei zur Verfügung und kann die weiterhin anbieten. Und wenn jetzt jemand uns hier unterstützen möchte mit dem Archiv, dann macht er nichts anderes, wie schnappt sich so einen BitTorrent-Client auf einer Kiste, die halt am Netz hängt, und tut das Archiv downloaden und dann lässt er das Ding einfach laufen und fertig. Und die anderen, die jetzt in Zukunft kommen und da downloaden möchten, die können dann werden dann halt von dem auch bedient, und damit entlastet es halt unseren Server, wo wir halt Bandbreitenbegrenzung haben. Mhm.
Noch eine andere Sache, die ursprüngliche Idee von dem Ganzen ging sogar so weit, dass jemand, der eine Datei anbieten möchte, dass er eben einen Tracker aufsetzt und einen Seed ins Netz stellt, und wenn das Netz eine Weile lang läuft, dass er seinen eigenen Seed sogar vom Netz wieder nehmen kann. Ja. Weil eben genügend Leute da sind, die gerade immer noch am Saugen sind oder großzügig genug sind und ihren Client noch weiter als Seed noch laufen lassen. Man merkt schon, wenn das Interesse an der Datei dann abebbt, wenn man so vorgeht, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo es keine vollständige Kopie mehr im Netz gibt. Deswegen haben sich ein paar Leute weiter Gedanken gemacht, wie kann man das optimieren? Eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich bekannt gebe, zu dem Zeitpunkt stellen wir, zum Beispiel Dev Radio, stellen wir unsere Sendung ins Netz, in der Hoffnung, dass möglichst viele gleichzeitig das Ding gleich sofort haben wollen. Dann hat man eben diese schöne Verteilung, weil viele Leute gleichzeitig da sind und während dem Download auch die schon gezogenen Blöcke wieder sharen. Eine andere Variante, das hat vor wenigen Wochen erst jemand gebastelt, der hat einen BitTorrent-Client mit dem RSS-Feed gekreuzt sozusagen. Und in dem RSS-Feed stehen, das ist sozusagen wie ein Abo-Sender. In dem RSS-Feed kommen die URLs für die Torrent-Dateien rein. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, dass man für Dev Radio so ein RSS-Feed aufsetzt. Alle Leute, die Dev Radio immer auf ihrer Platte haben wollen, lassen diesen Client laufen, der den RSS-Feed regelmäßig durchschaut. Und in dem Moment, wo da was Neues ist, fangen die alle gleichzeitig an zu ziehen. Auf die Weise hat man eben auch wieder dieses gleichzeitige.
Vielleicht können wir erklären, was RSS ist. Also wenn man zum Beispiel heiße News oder sowas lesen möchte und nicht immer auf der Webseite da rumlesen möchte, sondern in dem Moment, wo das News erscheint, gleich darüber informiert werden möchte, dann kann man so einen RSS-Client haben. Und das ist nichts anderes, wie der hat eine bestimmte URL im Netz und die poltert regelmäßig. Und dort stellen die einen XML-File rein, wo eben die News und ein Link auf eine URL mit mehr Zeugs dazu eben drinsteht. Und dann poltert das und zeigt mir das an. Und und das kann man eben jetzt hier jetzt ganz praktisch benutzen, weil eigentlich hat er nämlich mit BitTorrent das Problem, wenn man sowas machen möchte wie wir, dass wir regelmäßig neue Files haben, dass jeder, der einen Seed hat, das File irgendwie kriegen muss, das neue BitTorrent-File, sich das Zeugs ziehen muss, bis er dann wieder zum Seed werden kann. Und so kann man das eben automatisieren. Also das ist ein bisschen ein Nachteil von BitTorrent. Zuvor noch zu der Lastverteilung. Man kann sogar Lastverteilung machen, wenn man sich nicht auf die anderen verlässt, wenn man nämlich mehrere Rechner hat, die aber jeweils nicht so fett sind, dann kann man ja selber mehrere Seeds ins Netz stellen. Und dann wird es von denen verteilt gezogen. Ist also selbst wenn man sich nicht auf die anderen verlässt, selbst wenn man auf den Effekt überhaupt nicht baut,
kann man mehrere Rechner sozusagen selber einstellen und damit eine Lastverteilung selber machen.
Load-Balancing. Ein Problem gibt es noch, weil BitTorrent ja Peer-to-Peer und Peer-to-Peer gleich evil und so. Es gibt Provider, die eben diese Peer-to-Peer-Ports sperren. Damit kommt man zum Beispiel aus dem Bellevue-Netz nicht raus. Das Bellevue-Netz sperrt es, soweit ich weiß.
Ja, es sah zumindest eine Zeit lang so aus. Das ist richtig. Ist eigentlich schade, weil gerade BitTorrent, der Autor selber hat es auch gesagt, er hat das Ding nicht dazu geschrieben, dass irgendwelche illegalen Inhalte verbreitet werden, sondern eben einfach, um eine Lastverteilung zu erreichen. Deswegen hat er auch keinen Wert darauf gelegt, auf irgendwelche Anonymitätsfeatures, dass die Leute, die Blöcke ziehen, die Dateien runterziehen aus dem Netz, dass sie in irgendeiner Form anonym sind, sondern die IPs sind immer voll sichtbar. Hatte aber zum Beispiel den Effekt, dass es schwierig war, aus dem Bellevue-Netz raus zum Beispiel die Jubiläumsausgabe von der CT zu ziehen. Die hatten ein PDF von ihrer ersten Ausgabe ins Netz gestellt und haben das auch über BitTorrent gemacht, damit ihr Server eben nicht sofort ganz in die Knie geht. Das war nicht möglich, das über BitTorrent dann über das Bellevue-Netz zu ziehen. Eigentlich schade, dass hier eine schöne Idee an der allgemeinen Peer-to-Peer-Paranoia kaputt gemacht wird.
Aber man kann dazu sagen, halt, wie immer zeigt sich, dass soziale Probleme nicht durch technische Mittel gelöst werden können. Man kann einfach auf andere Ports ausweichen und schwupps, läuft das Ganze wieder.
Zumindest in diesem Rahmen, ja.
Ja. Okay, haben wir wieder ziemlich lang geredet jetzt. Machen wir wieder ein bisschen Musik hier. Schieb, schieb und bis nachher und tschüss. So, Dale, sind wir wieder. Jetzt kommen wir weg von dem File-Sharing-Zeugs. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, Peer-to-Peer ist mehr als nur Dateien auszutauschen. Und zwar kommen wir jetzt zu Kommunikationsdiensten. Giselbert, leg mal los.
Ja, Kommunikationsdienste. Einer der ältesten Kommunikationsdienste im Netz, also der sich auch wirklich mit Mehr-User-Kommunikation beschäftigt hat, war ja IRC, Internet Relay Chat. Ist schon sehr alt. Es wurde 78 von einem finnischen Studenten / wissenschaftlichen Mitarbeiter namens Jane Oikarinen entwickelt. Also damals war das Problem, sie wollten für die Uni und auch allgemein in Finnland ein bisschen so ein BBS-System, also Bulletin Board System. Das war so ein bisschen Newsnet, Dateien ablegen, auch miteinander kommunizieren direkt. Und sie waren halt nicht wirklich damit glücklich. Es gab schon verschiedene Multi-User-Chat-Systeme, also Multi-User-Talk und auch Bitnay-Relay-Chat. Aber mit denen waren sie irgendwie nicht glücklich. Sie wollten ihr eigenes System und er hat eben Internet-Relay-Chat entwickelt. Das hat sich zuerst in Finnland ausgebreitet und nachdem Finnland dann auch endlich eine Kommunikation mit anderen Ländern hingekriegt hat, hat sich das auch etwas weiterentwickelt. Zuerst war es lustigerweise am einfachsten mit den USA zu kommunizieren, weil die sind ja am nächsten von Finnland aus gesehen, eindeutig. Und deshalb gab es dann den ersten nicht-finnischen IRC-Server, soweit ich weiß, im MIT. Und das hat sich, also Massachusetts Institute for Technology, und das hat sich dann eben weiter verbreitet. IRC ist auch heute noch immer noch relativ beliebt, obwohl es einige Probleme hat. Die Probleme basieren eigentlich auf der Struktur von IRC. Also IRC hat zuerst einmal mehrere Server, es können auch nur einer sein, aber dann schon langweilig. Und die sind in einer Baumstruktur verbunden. Das heißt insbesondere, dass jeder Server nur exakt eine einzige Route zu irgendeinem anderen Server haben kann. Wenn sich irgendwie feststellt, dass es eine zweite Route gibt, dann wird eben eine von den beiden gekappt, normalerweise die jüngste. Das Problem ist, es gibt eben Nachrichten, die sich über den ganzen Server verbreiten müssen. Also, okay, was in unserem System gibt es ja Server, User und Channels. Und diese Informationen über die User und die Channels vor allem müssen sich eben über das ganze Netz verbreiten. Das heißt, jeder Server weiß über jeden einzelnen Channel, wie er heißt, welches Topic er hat, welche Modes gesetzt sind, welche User drin sind und für jeden einzelnen User eben die Information, wer er eigentlich wirklich ist und die Informationen, die er eben über sich sonst so preisgegeben hat und natürlich auch, in welchen Channels er überall drin ist und welche Modes für diesen User gesetzt sind. Wenn das einige, viele User sind, dann wird es eben einiges an Traffic. Und wenn man so ein beliebtes Irknetz hat, dann ist es eben so, dass da ein Haufen von sozusagen Hintergrundrauschen über das ganze Netz immer verteilt werden muss, ohne dass jetzt wirklich irgendwas an Chatten passiert, weil ständig ändern Leute ihren Nick, connecten, fliegen raus, gehen in den Channel rein und fliegen auch wieder aus einem Channel raus oder werden rausgekickt. Und das ist alles Aktivität, die eben über sämtliche Server repliziert werden muss. Die Architektur dafür ist auch nicht so besonders komplex. Also jeder Server hat eben zu seinen Nachbarn-Servern eine Verbindung auf und was daherkommt, das muss irgendwo aus dem Netz hinter dem Server gekommen sein. Und wenn es eben eine Nachricht ist, die an alle ist, zum Beispiel, dass ein neuer Channel aufgemacht wurde, dann wird die eben an alle andere Verbindungen zu Servern weitergeleitet. Und entsprechend geht dann auch das Routing, wenn ich irgendwann einmal von Dofus auf einer bestimmten Leitung eine Nachricht gekriegt habe, auch wenn das nicht mein direkter Nachbar ist, dann weiß ich, der ist da hinten drin. Und die Richtung ist die effizienteste, weil einzige Verbindung zu Dofus. Das heißt, wenn ich irgendwann mal eine Nachricht für Dofus kriege, kann ich die in die Leitung reinschmeißen. Auf die Weise werden dann eben Nachrichten propagiert. Jetzt hat man eben mit diesem Baumsystem auch das Problem, dass zusätzliche Server eben nicht wirklich effizient hinten dran gehängt werden können, weil entweder man macht mehr oder weniger eine lineare Liste, dann hat man immer längere Strecken, die die Nachrichten zurücklegen, oder man baut es ein bisschen zentraler auf, dann kriegt man aber zentrale Rechner, die einen Großteil des Traffics abkriegen und auch einen Großteil der Rechenleistung erbringen müssen, um die Sachen überhaupt zu verwalten. Das ist jetzt also der zentrale Effekt. Dann wurde IRC natürlich noch ein bisschen erweitert, erstmal durch CTCP, also Client-to-Client-Protokoll, mit dem Clients miteinander reden können. Und natürlich auch dann noch DCCC, also Direct Chat Connection, glaube ich, und dann noch XDCCC, was alles nicht eben in RFCs dokumentiert ist, aber dann eben auch ermöglicht, dass User sich nur im Channel oder auch nur allgemein auf dem IRC-Server treffen und zu sagen, hallo, wir kommunizieren jetzt miteinander direkt. Und dann geht eben direkt Peer-to-Peer eine Verbindung zwischen diesen beiden auf. Dieses direkte Miteinander kommunizieren als Standardmodell hat dann also Mirabilis mit seinem ICQ-Client als Standardmethode etabliert, um jetzt mal zum Nation zu kommen. Das ist eine israelische Firma, die 96 eben den Client entwickelt hat, um eben direkt miteinander zu kommunizieren. Es ist prinzipiell also insoweit erstmal nicht Peer-to-Peer, als dass es einen zentralen Server gibt, an dem sich alle Clients anmelden, nämlich der Server, der Mirabilis bzw. jetzt ja AOL gehört, um dort eben zu sagen, ja, also um sich anzumelden, um dann auch zu sagen, wie geht's denn meinen Buddies, also Leute, die man vorher registriert hat, und festzustellen, wer von denen eigentlich vorhanden ist. Wenn man dann sieht, okay, jemand, mit dem ich reden will, ist da, dann wird erstmal versucht, zu dem direkt eine Verbindung aufzumachen. Das heißt, also mein Client versucht direkt mit seinem Client zu verbinden, wenn man die IP kennt man ja, die erzählt einem der Server. Und erst wenn das nicht geht, zum Beispiel weil der andere hinter einer bösen Firewall hockt, geht das Ganze dann eben als Backup-Modell über den zentralen ICQ-Server und von einem ICQ-Server dann an ihn. Weil jeder eingeloggte Client hat eine ständige Verbindung zum Server offen und damit geht es ja. Erstmal ist es natürlich effizienter, aber wenn zu viele Leute eben so eine böse Firewall haben, die es nicht durchlässt und wo sie auch kein Loch reinhauen können, dann wird das eben für den ICQ-Server auch problematisch. Ein anderes Effizienzproblem, das ICQ eben auch hatte oder hat, je nachdem, ist, dass erst einmal vorgesehen war, dass beim Anmelden sich der Client, also es sollte wirklich komplett peer-to-peer sein, bis auf dieses allgemeine Ich bin da, dass eben der Client beim Anmelden sagt, das sind meine Buddies, sag mir, ob die da sind. Ich kenne Leute, die benutzen ICQ ein bisschen und haben über 100 Buddies. Wenn man sich denkt, dass ICQ offiziell 175 Millionen angemeldete User hat, von denen immerhin ein paar Millionen User gleichzeitig aktiv sind, kann man sich vorstellen, dass es ein bisschen ineffizient wird. Beziehungsweise einfach brutal für den Server. Deshalb ist es jetzt so, dass die Buddy-Liste eben auch zentral auf dem Server gespeichert werden kann, beziehungsweise standardmäßig gespeichert wird.
Was natürlich ein bisschen Problem macht.
Ja, weil es dann eben eine zentrale Instanz, nämlich eine Firma, gibt, die genau weiß, wer jetzt eigentlich mit wem und wie oft und möglicherweise auch worüber, wenn eben das Firewall-Problem da ist.
Genau.
Ein weiteres Problem, das mit ICQ gibt, naja, nicht wirklich mit ICQ, wenn man es benutzen will, aber mit ICQ, wenn man selber einen Client dazu schreiben will, anders als IRC, gibt es eben keine RFC, in dem das ganze Protokoll offengelegt ist, sondern ICQ-Protokoll ist eben proprietär von Mirabilis und später dann AOL weiter bzw. entwickelt worden. Und es ist eben nicht bekannt, außer die Teile, die eben reverse-engineert worden sind. Und das ist eigentlich immer ein Kampf gegen die Zeit, weil das ICQ-Protokoll sich eigentlich ständig ändert. Also inzwischen sind sie bei V7. Das wäre nicht das Schlimmste, aber eigentlich kommen alle paar Monate ein paar kleinere Änderungen im Protokoll, die dann doch dafür sorgen sollen, dass alternative Clients sich eben nicht connecten können.
Ja, und an dieser Stelle kommt Jabber ins Spiel. Jabber ist auch ein Kommunikationsdienst, aber der ist auf der einen Seite ist er Open Source, auf der anderen Seite will er den nächsten RFC werden. Und das Tolle daran ist, dass es keinen zentralen Server gibt, sondern die Server untereinander ein Peer-to-Peer-Netz aufspannen. Und ich bin jetzt ein User an einem bestimmten Server, habe dann die ID User@Servername und jetzt schicke ich eine Nachricht an irgendeinen anderen User und dann kann der Server ganz einfach übers DNS die IP rausfinden von diesem Server und die Nachricht an diesen weiterleiten. Und dieser Server, bei dem meine Gegenstelle, mein Partner angemeldet ist dann, der tut dann die Nachricht an diesen Client weiterleiten. Das heißt, wenn ich keinem traue, dann kann ich einfach meinen eigenen Jabber-Server betreiben und dort meine Kontaktliste und so speichern. Dann kommt dazu, dass die Kommunikation zwischen Client und Server SSL verschlüsselt ist. Zwischen Server und Server noch nicht, soll aber kommen. Das ist ein Kriterium dafür, dass es ein RFC werden kann. Und was auch noch ganz toll ist, dass die Jabber-Client out of the box Client-to-Client GPK verschlüsseln können. Das heißt, zum Beispiel Psi ist so ein Client, der das kann. Das ist total einfach. Ich klicke da auf mein Buddy und dann sage ich verschlüsseln. Und beim allerersten Mal muss ich jetzt den GPK-Schlüssel raussuchen für den. Und in Zukunft dann immer. Und dann wird da asymmetrisch mit dem verschlüsselt. Das ist ganz toll. Zu Jabber kann man noch sagen, das Protokoll ist so, dass Server und Client miteinander XML sprechen. Die tauschen XML-Dokumente aus. Nachteil von XML ist, dass es ein bisschen aufgeblasen ist, wenn man mehr drüber schickt, als man eigentlich bräuchte. Aber in diesem Fall ist es ja nicht wirklich so bitter, weil erstens hat man gut Bandbreite, zweitens macht es nichts, wenn die Nachricht so eine Viertelsekunde später ankommt, weil gerade ein bisschen Stau ist oder so. Also in dem Fall kann man das verkraften. Und ja, da packt das ganz gut.
Was ja auch noch vielleicht dazu kommt, wenn man sowieso verschlüsselt wird, sind meistens vorher noch gezippt, dann ist das auch wieder weg.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob die... Also, ich glaube nicht.
Nicht?
Bitte, Stefan?
Weil wenn du GPG benutzt zur Übertragung, wird vorher komprimiert Standard.
Ah, okay.
Das Schöne an XML ist natürlich, dass man das Protokoll jetzt auch problemlos erweitern kann, oder?
Ja, und was auch ganz schön ist, man kann das ganz einfach lesen, indem man mitsnifft, was so abgeht und dann sehen, was der Client macht und so und das verstehen und auch von Hand so Zusatzfeatures reinmachen kann und so.
Zum Debugging natürlich sehr angenehm.
Ja, richtig. Und was wir noch sagen, also das Kriterium für viele ist, ich habe aber so viele Freunde im ICQ, jetzt will ich keinen Jabber nehmen. Macht gar nichts, weil es gibt eben so Gateways auf Servern, also ein Server kann eigentlich mehrere Dienste anbieten, unter anderem so Gateways. Und wenn ich jetzt an meinen Freund schreiben will und der hat die UEN 12345, dann heißt eben der... Das ist seine Jab-ID 12345@icqgateway.blubserver und so weiter. Und dann geht die Nachricht an das Gateway und der Server ist für mich im ICQ-Netz als Client drin. Und damit funktioniert es wieder wunderprächtig. Ja, und es gibt noch weitere Dienste. Was noch ganz toll ist, es gibt Public Chat Rooms. Die werden auch von Servern halt gehostet. Das heißt, jeder Server kann, wenn er möchte, irgendwelche Chat Rooms anbieten. Und dort treffen sich die Leute dann. Und das Tolle ist, dass man auf den Chatrooms komplett anonymisiert ist, weil seine ID innerhalb des Chatrooms ist dann eben chatroom@server und dann kommt Slash und dann kommt mein Nick. Und dieses Slash und hinten noch was dran nennt sich allgemein Ressource. Das wird auch verwendet, wenn man mehrere Clients anmeldet. Dann heißt der eine Ressource Notebook, der andere heißt Ressource Hochleistungscomputer, keine Ahnung. Und dann bin ich mehrmals im Netz, das geht also ohne Probleme. Um zurückzukommen zu dem Chat, ich bin also komplett anonymisiert, nur der Server weiß, wer ich wirklich bin, weil der routet dann die Nachricht für mich an meine richtige Jabber-ID weiter und damit kommt sie bei meinem Client an. Und das heißt, wenn ich dem Server vertraue, bin ich anonym dann im Chatraum unterwegs, wirklich anonym. Und das ist ganz toll eigentlich. Ja, Jabber ist also so richtig prima, so. Kann man empfehlen. Bei Jabber.org ist Dokumentation dazu, massenweise. Und auch Server, wo man sich eine Jabber-ID holen kann. Ist echt alles kein Problem. Okay, machen ein bisschen Musik hier. Und dann reden wir was über anonymisierte Dienste. Eben die Sache wie, ich werde gejagt, Hilfe, Hilfe von der Musikindustrie oder vom Geheimdienst. Ich möchte aber mein Zeugs trotzdem ins Netz stellen. Wie mache ich das? Und das geht's nachher gleich. Da sind wir wieder zum letzten Teil. Jetzt geht es um Anonymisierungsdienste oder Möglichkeiten, anonym sich in Peer-to-Peer-Netzen zu bewegen. Stefan?
Ja, da gibt es also diverse Möglichkeiten. Das, was ich mir jetzt rausgepickt habe, noch als letzten Blog zu mal vorstellen, das nennt sich MuteNet. Das ist eine relativ neue Geschichte. Die haben angefangen zu basteln im Juli letzten Jahres und soll ein Peer-to-Peer-Netz sein, das seinen Schwerpunkt eben auf Anonymität legt. Schwerpunkt insofern, dass es also nicht mit allerletzter Konsequenz versucht, die Benutzer und die Dokumente anonym zu halten, von wem sie sind und so weiter, sondern eben so ein Best Effort, ein Trade-off mit Benutzbarkeit und von der Geschwindigkeit her. Und die Idee, also die grundlegende Idee, die dahinter steckt, ist eben nicht, dass eben nicht nur die Suche, wie bei Knutella vorhin, über das Peer-to-Peer-Netz läuft, sondern dass eben auch die Datenübertragung da durchläuft. Die Nodes, also die einzelnen Knoten, die dann an dem Netz teilnehmen, werden dann nicht mehr über die IP angesprochen, sondern bekommen eindeutige Nummern eben vom MuteNet. Und damit das Ganze eben abhörsicher ist, das war die Idee hinter dem Ganzen, verschlüsseln zwei benachbarte Knoten das Ganze immer mit einem recht starken Verschlüsselungsverfahren. Die Schwierigkeit, was wir ja vorhin gehört haben, schon bei Knutella, war ja, dass es mit dem Routing, dass es mit dem Fluten Probleme gibt. Die machen jetzt eine Verfeinerung, was die jetzt betreiben, ist eine Verfeinerung von dem Verfahren. Das nennt sich Ant-Routing, also Ameisenrouten. Wer im Wald schon mal gesehen hat, einen Ameisenhaufen und sich gewundert hat, wie die Ameisen da in irgendeiner Form sich zurechtfinden, wie sich da Ameisenstraßen bilden und warum, das schaut ja alles ganz recht verrückt aus. Der Trick dahinter ist aber relativ einfach. Die benutzen Duftspuren. Eine Ameise, die durch die Gegend krabbelt, hinterlässt eine Duftspur. Der Duft verblasst nach einer Weile. Sollte eine Ameise was zu futtern finden, dreht sie sich einfach um und läuft der Nase nach wieder zurück zu ihrem Bau. Und diese Idee, die da eben dahinter steckt, haben sich die Leute vom MuteNet daran inspirieren lassen und haben das ähnlich gebaut. Wenn eine Nachricht eingeht bei einem Knoten, merkt er sich, von welcher Absender-ID das kam und über welchen Knoten er das Ganze bekommen hat. Und wenn er irgendwann mal wieder eine Nachricht bekommt, die an diesen Knoten adressiert ist, dann weiß er ja, okay, ich habe vorhin von diesen Nachbarn habe ich eine Nachricht bekommen, die stammte von dem Absender, dann schicke ich es darüber zurück. Wenn er mehrere bekommt, der merkt sich, also über mehrere Kanäle die Information bekommt, von hier hinten steckt diese und jene ID, also der hat was abgeschickt, dann wählt er einen zufällig davon aus, eben gewichtet nach der Häufigkeit. Also wenn er 10-mal von Nachbar A für eine bestimmte Knotennummer was bekommen hat und nur einmal von Nachbar B, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Nachricht an diesen Knoten über Nachbar A schicken. Das ist so mal die grundsätzliche Idee. Wenn man natürlich nicht weiß, wenn man keine Information hat, in welche Richtung ein bestimmter Knoten liegt, dann bleibt auch Mute nichts anderes übrig, als das Ganze dann wieder zu fluten. Er schickt also die Nachricht an alle anderen Nachbarn weiter. Das wäre mal...
Um überhaupt mal eine Spur aufzubauen.
Ja, richtig, um eine Spur aufzubauen. Ja. Wenn dann Pakete mehrfach hin und her laufen, das Ding muss natürlich, wie gesagt, wenn geflutet wird, eine Erkennung haben, wenn ein Paket doppelt ankommt. Jedes Paket bekommt deswegen eine eindeutige Nummer. Und wenn ein Paket mit derselben Nummer nochmal kommt, dann wird es verworfen. Der muss sich das also merken. Und dadurch eben mit der Idee, Nachricht kommt als erstes an, muss wohl der schnellste und dementsprechend vermutlich auch der kürzeste Weg gewesen sein. Dadurch bilden sich da auch da hier optimale Routen raus.
Okay, inwiefern hat das Routing was mit Anonymisierung zu tun? Eigentlich nicht so, oder? Das könnte man auch in nicht anonymisierte Netze verwenden, das Routing, oder?
Das könnte man auch woanders verwenden. Also die Idee, die jetzt, was die Anonymisierung dahinter steckt, ist einfach folgende. Da man reicht die Nachrichten von Knoten zu Knoten weiter. Man weiß immer, wenn man eine Nachricht bekommt, weiß man nicht genau. Man weiß nur aus der Richtung, wo sie gekommen ist. Man weiß aber nicht die zugehörige IP-Adresse, weil die verschwinden ja. Mute benutzt, wie gesagt, sein eigenes Nummernsystem.
Okay.
Für die und damit niemand jetzt von außen Verbindungen abhören kann, um so rauszufinden, der hat jetzt eine Nachricht abgeschickt, die hat er vorher nirgendwoher bekommen, also ist er die und die Knotennummer. Und um so rauszukriegen, okay, der saugt gerade diese und jene Datei, um somit dieses Mithören zu vermeiden, werden die Nachrichten eben verschlüsselt.
Man könnte das halt so knacken, indem man das gesamte Netz überwacht. Dann sieht man schon, wohin Wege die Pakete gehen.
Ja, eine sogenannte Timing-Attack. Also überprüfen, wann schickt wer eine Nachricht ab und wie werden sie weitergeleitet. Also anhand der Zeitverzögerungen da Analyse zu betreiben. Das ist aber ein Mordsaufwand natürlich, weil da müsste ja jemand wirklich große Teile vom Internet überwachen. Und die Hoffnung ist, dass das eben nicht geht.
Wenn man, also um das einen Schritt härter zu machen, gibt es dann so Onion-Routing-Geschichten.
Ja.
Und das funktioniert so zum Beispiel, ich hab ein Mixnet, so nennt sich das. Das ist eine Anzahl von Computern, die haben alle ein Public Key Paar. Und dann wähle ich mir eine Route durch das Netz aus. Und ich mache es so, dass ich reinschreibe, an wen das geht. Und das dann mit dem Empfänger Schlüssel verschlüssel. Und an dieses Teil hänge ich dann die IP oder die Identifikationsnummer oder was auch immer von dem letzten Routing-Server und verschlüsselt es dann mit seinem Schlüssel. Und an diesen Datenteil hänge ich dann die IP von dem vorletzten und so weiter, bis ich ganz am Ende in riesigen Packen verschlüsselt habe und den an den ersten Server im Mixnet schicke. Und der macht jetzt nichts anderes, wie das zu entschlüsseln und dann an den nächsten weiter zu schicken.
Der macht also immer eine Schicht auf,
wie
wenn man eine Zwiebel schält, eine Schale nach der anderen.
Deswegen runter. Nennt sich das ja auch Onion-Routing. Ja, genau.
Was man zu Mute vielleicht noch ergänzen sollte, das Ganze ist, sie sagen selber, dass sie die Privatsphäre nicht garantieren. Sie versuchen sie nur weitestgehend zu schützen. Das Netz lässt also bei hartnäckigen Leuten, also lässt das ganze Ding noch Lücken offen. Aber so für den Hausgebrauch ist es möglicherweise nicht ganz schlecht. Das wird sich zeigen.
Okay, wir sind am Ende angelangt. Danke, Stefan, für dein Kommen hier.
Ja, gar
nicht. Jetzt hört ihr Alternative Crash. Und wir sind in 2 Wochen wieder da. Dann mit wie heißt das Dingens?
Psychoakustische Komprimierung, also speziell bei MP3.
Ja, genau. Also was man ausnutzen kann, wie der Mensch hört und eben dementsprechend, wie man dann am besten komprimiert, dass man möglichst klein wird, aber trotzdem die Qualität der Musik noch hat. Okay, das war's von uns. Auf Wiedersehen.